Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Servus. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur letzten Folge von Radio England in diesem Jahr. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und jetzt kommt wieder alles zusammen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir wahnsinnig schlecht sind in einer Sache. Und das ist, uns selbst zu feiern. Das können wir einfach, glaube ich, so wenig wie fast kein anderer in der deutschen Podcast-Landschaft. Wir hatten nämlich letztens unser Jubiläum. Wir hatten 4-jähriges hier bei Radio England. Trommelwirbel wird eingespielt. Und das Jahr ist zu Ende und wieder ein weiteres Jahr Radio England. Damit auch. Wie geht's dir mit all diesen grandiosen Sachen?
Ziemlich gut. Also das 4-jährige haben wir beide so ein bisschen verschwitzt. Also das wollen wir jetzt auch gar nicht größer machen, als es irgendwie bei uns ist. Trotzdem Richtung Jahresende immer ein Zeitpunkt, wo man, glaube ich, ganz natürlich ein bisschen resümiert, über sein persönliches Jahr nachdenkt und natürlich dann auch irgendwie über den Podcast und dass das fast übereinfällt mit unserem Jubiläum und dass es jetzt 4 Jahre sind, ist schon irgendwie schwer zu greifen, also eine wirklich lange Zeit, sowas fast wöchentlich zu machen.
Ich würde sagen, das war ein sehr ruhiges Jahr, solide von uns beiden. Hat dann nochmal gegen Ende extrem an Fahrt aufgenommen. Wenn ihr uns verfolgt, dann wisst ihr auch, worüber wir sprechen. Waren dann doch noch einige Highlights jetzt alleine im Dezember für uns beide dabei. Und deswegen kommen wir, glaube ich, gerade auch mit einer sehr guten Form an. Genauso wie die Mannschaft, über die wir jetzt zuerst reden wollen. Der 19. Spieltag liegt nämlich hinter uns und somit auch die Hinrunde in der Premier League. Wir haben jetzt quasi Saisonhalbzeit und wir starten diese Neujahrsepisode, manche werden sie ja bestimmt erst 2025 hören, mit dem Spiel zwischen Manchester United und Newcastle. Ja, United ist gerade wirklich im freien Fall, hat die letzten beiden Ligapartien verloren gegen Bournemouth und dann auch noch gegen die strauchelnden Wolves. Und jetzt kam Newcastle, eine der besten Mannschaften gerade nach der Form in der Premier League. Ich habe mich gefragt, was so der Wendepunkt war nach den ja eigentlich guten ersten Anzeichen von Amorim bei United. Und für mich ist es rückblickend der League Cup gewesen. Sie haben das Manchester Derby dann noch dramatisch gewonnen gehabt und dann kam der League Cup gegen Tottenham, wo er dann wirklich heftig rotiert hat und da hat er für mich sein Momentum verloren.
Also die Ergebnisse sprechen definitiv dafür, dass dieses League Cup-Spiel der Wendepunkt war. Danach, du hast es angesprochen, ein 0-3 gegen Bournemouth und ein 0-2 gegen die Wolves. Also beide Spiele zu 0 verloren. Das ist schon eine Form, die überhaupt nicht für sie spricht. Auf der anderen Seite Newcastle tatsächlich das formstärkste Team der Liga, was die letzten 3 Spiele angeht. Da gab es nämlich 9 Punkte, also weiße Weste. Newcastle lässt im Moment gar nichts liegen. Und dann treffen die beiden aufeinander mit diesen extrem gegensätzlichen Vorzeichen. Da war schon einiges versprochen und was noch zusätzlich für dieses kleines bisschen extra Anspannung gesorgt hat, war eine Personalentscheidung. Auch da gibt es ein Update. Marcus Rashford darf mal wieder mit zum Spiel reisen und saß diesmal tatsächlich auf der Bank. Für die Startelf hat es nicht gereicht, aber nach einigen Nicht-Nominierungen in den Kader ist er diesmal wieder Teil des Teams.
Ich glaube, er hat sich richtig gefreut. Ich glaube, das war für ihn Sonntag und Weihnachten auf einen Tag. Endlich wieder bei United auf der Bank sitzen. Der Junge, der muss sich gedacht haben, Leute, ist denn schon wieder Weihnachten? Nee, also ohne Ironie, bedeutet ihm, glaube ich, relativ wenig. Also es gibt Berichte, dass er mittlerweile im Training eine sehr laxe Einstellung zeigt, nicht mehr den größten Hunger versprüht. Und ich denke, es ist einfach klar, dass beide Parteien sich eigentlich trennen wollen. Radcliffe macht ja weiter mit seinen dramatischen Kosteneinsparungen, schmeißt fleißig verdiente und langjährige Mitarbeiter raus, die natürlich nur einen Bruchteil von dem bekommen, was Marcus Rashford pro Tag bekommt. Und das sind einfach, glaube ich, verrückte Verhältnisse gerade. Und Radcliffe will, glaube ich, einfach Rashford von der Gehaltsliste bekommen. Jetzt war er hier trotzdem mit dabei. Und ich denke mir dann ja fast, wenn du ihn schon wieder mitnimmst, dann stell ihn doch vielleicht auch auf, wenn du nämlich Zirkzee vorne links aufstellst, kannst du da für mich auch einen Marcus Rashford aufstellen?
Ja, ein Seitenhieb, auf den wir später zurückkommen. Lass uns kurz chronologisch ins Spiel starten, weil diese erste halbe Stunde von United, die muss Thema in dieser Folge sein, weil das, und ich habe mich wirklich versucht zurückzuerinnern, mit die schwächste Phase ist, die ich von einem Premier League-Team seit Monaten gesehen habe. Also was United da auf den Platz bringt, zu Hause, in den ersten Minuten, ist unfassbar schlecht gewesen. Das erste Mal, wo es richtig deutlich wird, ist Minute 4, wo sie bereits in Rückstand gehen. Eine abgefälschte Flanke von Lewis Hall, der eine richtig gute Partie gemacht hat, findet in der Mitte Isak, der nur noch einköpfen muss, weil, und das ist für mich das erste Thema, weil er alleine 4 Meter vom Tor frei einen Kopfball setzen kann gegen ein Team, was sich aktiv dazu entscheidet, mit 3 Innenverteidigern zu spielen. Du spielst mit Martinez, Maguire und De Ligt und du bekommst es nicht hin, den einzigen Stürmer des Gegnerteams im Fünfer zu decken.
Ja, also vor allem sind 2 davon sehr kopfballstark mit De Ligt und Maguire. Martinez ist ja relativ klein, aber ist dafür wiederum auch nicht so schlecht mit dem Kopf. Und ja, sie bekommen es da einfach zu dritt nicht hin, den einen Mann irgendwie auszuschalten. Man muss dazu sagen, dass Ishak wirklich gerade eine brillante Quote hat. Das war sein 8. Tor alleine im Dezember 24. Für mich gerade wirklich der beste Stürmer der Premier League. Aber den musst du dann besser verteidigen mit 3 Innenverteidigern gegen einen. Auf Außen, Masraoui sieht auch furchtbar aus. Ich glaube, es war Hall, der da die Flanke reinbringt. Da gibt es 0 Gegenwehr und insgesamt einfach ein schlampiges Defensivverhalten. Sie wirken überhaupt nicht auf dem Platz nach 4 Minuten. Ich habe mal eine Zahl rausgesucht. Das erste Gegentor hier, das war das 7. Mal in der laufenden Saison, dass United in den ersten 5 Minuten zu Hause in der Premier League ein Tor kassiert. Das ist so oft, ne, zum Vergleich, 2013 bis 2022 war das insgesamt nur 7 Mal der Fall. Wirklich eine bizarre Zahl. Sie schalten einfach kollektiv nach dem Anpfiff ab.
Wer diese ersten 30 Minuten sieht, den wundert diese Zahl wahrscheinlich gar nicht. Also auch in der Folge nach diesem Rückstand schalten sie überhaupt nicht ein. Sie sind offline, sind nicht in den Zweikämpfen, werden vorgeführt zu Hause. Immer wieder rollen Angriffe auf ihre letzte Reihe zu. Ich denke an eine Chance von Isak, wo er den Ball dann aus vollem Lauf chippt, obwohl er eigentlich durch ist. Am Ende überhaupt nicht gefährlich und Nana kann den Ball fangen. Aber das war schon fast so eine Phase, wo du das Gefühl hast, die können das gar nicht so richtig ernst nehmen, weil es sich wie ein Trainingsspiel anfühlt und so dann auch teilweise Abschlüsse genommen wurden. Das Ganze bleibt aber nicht nur bei diesem einen Tor in der Anfangsphase, sondern Joe Linton besorgt das zweite und es ist fast eine Kopie vom ersten. Diesmal ist es nicht der nominelle Stürmer, sondern eben der Achter, der durchschiebt in den wieder, Achtung, Fünferraum dieser Dreierkette aus diesen 2 Abwehrhühnen. Und er fliegt durch, der Ball, und Joe Linton, halb Arm, halb Schulter, halb irgendwas, drückt er den Ball über die Linie, kann am Ende nicht mehr entscheidend gestört werden. Diesmal die Vorlage von Gordon. Und es ist wieder schlecht verteidigt, wieder extrem passiv auf Außen und 2-0. Und das ist zu diesem Zeitpunkt hoch verdient. Und sie können froh sein, dass sie nicht 3-0 hinten liegen.
Ja, 2 sehr schöne Flanken. Aber wirklich, was da im Zentrum abging, schandhaft. Wie offen das Mittelfeldzentrum, die Zentrale war, überhaupt keine Gegenwehr. Und ich würde sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, zum Personal zu gehen. Wir haben die Reihenfolge mal so ein bisschen vertauscht heute, weil die beiden Sechser waren hier Casemiro und Eriksen. Die Wingbacks waren Dalot und Masraoui. Vorne Diallo, Zirkzee und Højlund. So. Wer auf Gottes Welten glaubt, dass Casemiro und Christian Eriksen gegen das Newcastle-Mittelfeld aus Joe Linton, Tonali und Guimaraes bestehen können?
Ich kann es dir nicht erklären, wie man auf diese Idee kommt. Also schon allein für sich isoliert gesehen ist dieses Newcastle-Mittelfeld, was Physis, Fitness und auch Giftigkeit im Zweikampf angeht, fast Nonplusultra. Das ist richtig gut. Und dann stellst du 2 Leute daneben, die bei allem Respekt eher über ihren Zenit sind, nicht mehr auf dem Leistungshoch sind, und einfach diese Physis nicht mitgehen können. Und genau das hast du gemerkt. Sie haben wirklich keinen einzigen Stich gesetzt in diesem direkten Mittelfeldduell.
Ja, und dann kommt es ja auch, wie gesagt, zu Änderungen nach ungefähr 30 Minuten, weil dann wacht Amorim aus seinem Tiefschlaf auf. Zirkzee hat das bis dahin noch nicht getan, der war noch im Tiefschlaf, hat hier völlig unverständlich für mich auf vorne links gespielt, das ist überhaupt nicht seine Position. Ich habe ihn ja eh nicht als guten Einkauf im Sommer schon gesehen, weil er einfach gerade nicht das ist, was United braucht. Sie brauchen, wenn sie so jemanden holen, wirklich einen Torjäger oder sie brauchen einen neuen torgefährlichen Winger. Und beides ist Zirkzee einfach nicht. Wird jetzt hier auch dann positionsfremd eingesetzt, ist ein Schatten seiner selbst und wird dann rausgeholt von Amorim, weil er eben da einen neuen Sechser bringen will mit Mainoo. Eriksen geht einen nach vorne und Mainoo rückt in die Zentrale. Sorry, aber Mainoo muss dieses Spiel starten. Das ist gerade der einzige zentrale Spieler bei Ihnen, der so ein bisschen wenigstens Physis und Zweikampfstärke hat. Und Ziyech darf dieses Spiel nicht vorne links beginnen. Das ist einfach wirklich eine furchtbare Aufstellung gewesen von Amorim. Sehr, sehr komisch.
Diese Personalrotation liegt natürlich auch daran, dass Bruno Fernandes gesperrt fehlte. Deswegen ging eine Position auf, aber das dann mit Eriksen und Zirkzee aufzufangen, schon spannend. Und wie gesagt, er korrigiert es ja dann nach knapp einer halben Stunde, weil kurz vorher wäre es fast noch dicker gekommen. Tonali trifft nach einer Traumkombination, wie im Training, zu durchgespielt, trifft er nur den Pfosten. Also da ganz viel Glück für United, dass es nicht schon 3-0 steht. Davor gab es noch ein Tor, was dann wegen Abseits aberkannt wurde, wo Ishak einmal zeigt, wie viel Selbstvertrauen er hat. Jagt den Ball mit einer unfassbar starken Schusstechnik oben rechts rein. Also den machst du nur, wenn du Selbstvertrauen aus diesen letzten 6 Spielen hast, wo er immer getroffen hat, wie es bei Ishak eben der Fall ist. Und nach all dem kommt dann dieser Wechsel. Kobbie Mainoo kommt ins Spiel und bringt Stabilität. Das kann man schon mal vorneweg greifen. Dass es ein 19-Jähriger machen muss, ist ein bisschen bezeichnend. Aber der Mann hatte Ruhe, der hat das Spiel an sich genommen, hat viele Bälle geholt und war dann so ein bisschen dieser stabilisierende Faktor, der dieses Team ganz, ganz stark abging.
Ja, macht danach ein gutes Spiel. Einer der besten dann bei United auf dem Feld. Aber das kommt halt zu spät, wenn du schon 0-2 hinten liegst. United in der Folge ein bisschen besser. Kann sich auch ein paar Chancen rausspielen. Maguire trifft nachher nochmal den Pfosten. Aber auch, weil Newcastle einfach vom Gas geht. Klar, die kommen gerade auch aus einer sehr hektischen Periode. Aber sind, wie gesagt, überragend drauf. Und am Ende ist es dann einfach so, Newcastle macht ein bisschen weniger und schont United, die aber auch daraus kein Kapital schlagen können. Und so geht auch dieses Duell, möchte man fast sagen, natürlich verloren zu Hause 0-2 gegen Newcastle, also nach der Heimpleite gegen Bournemouth, die nächste Heimpleite, wo es sehr, sehr düster aussieht. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Fakten zusammengetragen, die einfach für sich alleine schon immer absurd wären. Wir haben gesagt, Hinserie ist jetzt vorbei. Sie haben 22 Punkte nach 19 Spielen. Das ist die schlechteste Punkteausbeute nach der Hinserie seit 1989, 90. Ruben Amorim hat 6 seiner ersten 11 Spiele als Trainer verloren. Das ist der schlechteste Start eines neuen Trainers seit, und jetzt bin ich auf den Namen gespannt, den du mir gibst.
Keine Idee. Wer war der Schlechteste? Erzähl's.
Ja, ein Mann, den wir alle kennen und schätzen, Walter Krickmer. Und das war 1931-32. Ja, ich musste da ganz schön weit zurückgehen in den Datenbanken. Walter Krickmer, ein Mann, den wir alle noch in unserem Zimmer als Poster hängen haben. Diese Marke hat jetzt quasi Amorim gebrochen. Glückwunsch. Und seit seinem Amtsantritt hat nur Southampton auf der Insel weniger Spiele, nee, mehr Spiele verloren, so rum. Also wirklich einfach ein furchtbarer Start. Sehr viele Negativrekorde gebrochen, die teilweise jahrzehntelang standen. Und sie stehen gerade einfach da wie der Ochs vom Berg und keiner hat irgendwie einen Ausweg.
Dazu kommt, dass jetzt das dritte Spiel in Folge ohne eigenen Treffer bleiben. Jedes Mal 2-0, 2-0, 3-0 verloren. Bruno Fernandes, der Captain des Teams, ist rot gesperrt. Also alle Zeichen stehen im Moment gegen diese Mannschaft. Amorim hat es bisher nicht geschafft, seine neue Formation in diesem 3-4-3 mit diesen zwei Halbzehnern, Halbflügelspielern, die jetzt heute durch Zirkzee und Amad belegt wurden, irgendwie gut einzubringen. Das ganze System funktioniert noch nicht. Er rotiert in der Dreierkette sehr regelmäßig. Masraoui spielt immer eine andere Position. sie haben eigentlich keinen linken Schienenspieler. Da spielen sie jetzt mit Dalot mit einem Rechtsfuß auf der linken Schiene. Also das Ganze an sich schon sehr kurios. Auf der 6 keine Stabilität. Mainu, Casemiro, Eriksen, Ugarte, Bruno Fernandes, alle schon mal aufgelaufen. Alles fehlt, Stand jetzt. Und man kann ihm nur die Daumen drücken, dass vielleicht im Januar nochmal ein neuer Spieler dazukommt, dass sich das irgendwie findet, dass er mal ganze Trainingswochen bekommt, die ihm natürlich fehlen. Und dann muss sich ganz, ganz viel ändern, weil aktuell zeigt wirklich alles nach unten.
Ja, also ich habe ja auch schon ein paar Zahlen vorgetragen gehabt, zum Beispiel, wie sie in Spiele reinstarten. Das heißt, dass nicht nur einfach die Klasse fehlt, es fehlt auch die richtige Mentalität. Ich weiß nicht, was du für ein Spielertyp warst. Für mich musste eigentlich der Trainer vorher nicht mal die größte Kampfansprache halten, damit ich dann da war auf dem Platz. Ich weiß nicht, wie Amorim das macht, ob er richtig Feuer gibt nochmal in der Kabine vorher oder ob die Spieler das vielleicht noch gar nicht wollen. Auf jeden Fall starten sie sehr, sehr schlecht in die Spiele rein. Sie kassieren unter Amorim deutlich mehr Tore. Ich glaube irgendwie 1,7, 1,8 pro Spiel. Das ist eine negative Veränderung im Vergleich zu Ten Hag. Dafür schießen sie eigentlich ein bisschen mehr Tore, aber wiederum die letzten Spiele, die letzten drei Ligaspiele, haben sie kein einziges gemacht. Also da fehlt es ja wirklich an allen Ecken und Enden. Und am Ende muss man, glaube ich, konstatieren jetzt schon, dass diese Mannschaft einfach nicht zum System Amorim passt. Und ob er jetzt eine ganze Mannschaft austauschen will, / kann, wage ich zu bezweifeln. Und am Ende, wie gesagt, ist es einfach eine Situation, die dich, glaube ich, ratlos zurücklässt. Er meinte selbst, der Moment, wo du als Trainer deine Idee änderst, dann war es das mit dir. Ist, glaube ich, beängstigend.
Absolut. Ganz spannender Punkt. Du hast gesagt, dass dieser Mannschaftsstand jetzt überhaupt nicht zu diesem System passt. Was würdest du schätzen? Wie viele Transfers braucht es, die dann auch sitzen, bis du dieses System anwenden kannst? Glaubst du wirklich, dass du 5, 6 Leute brauchst? Oder wo glaubst du, ist so die magische Grenze?
Ich sehe es so bei 4, 5, 6. Also, das ist trotzdem utopisch, weil sie eben Ten Hag im Sommer noch so viel Geld und so viel Vertrauen geschenkt haben. Es kostet auch alles Geld. Also, Ten Hag rauszuschmeißen, Amorim von Sporting loszueisen, das kostet alles sündhaft viel Geld. Währenddessen schmeißen sie, ich habe es schon gesagt, einfach verdiente Mitarbeiter, die häufig auch über Jahrzehnte da waren, schmeißen sie raus, nur um da irgendwie ein paar 10.000 übers Jahr einzusparen. Das bekommen die gerade irgendwie in einer Minute alle, die Profis, die da überhaupt keine Leistung mehr abrufen. Da stimmt einfach das Verhältnis, die Waage überhaupt nicht mehr zwischen Leistung und Verdienst. Und das ist, glaube ich, einfach eine wirklich durchrottete Kultur in diesem Verein.
Ich kann nur mitgehen. Ich glaube, die Aufgabe, die Amorim da angenommen hat, war groß, das wusste er und wird jetzt mit diesem Start noch viel, viel größer. Ich kann ihm nur die Daumen drücken, dass Leute wie ein Mainu fit bleiben, dass er sich irgendwann dazu durchringt, ihm auch uneingeschränktes Vertrauen zu geben. Ich glaube, das haben wir spätestens nach diesem Spiel gesehen, dass es nötig ist. Ein Leny Yoro, bisher nach Verletzung noch nicht richtig reingekommen. Ich glaube, wenn der Fuß fasst, wenn man endlich einen linken Schienenspieler bekommt, der im Idealfall auch Linksfuß ist und du vielleicht mit Dalot auf der rechten Schiene spielen kannst, Masraoui einen zurück, dann kannst du ein bisschen die Personalsituation in der Dreierkette entspannen. Wenn du vorne mit Bruno Fernandes, Amad Diallo vielleicht ein gutes Duo findest, was sich einspielt, wenn Højlund endlich Selbstvertrauen bekommt und trifft, ich glaube, dann ist das im Bereich des Möglichen, sich zu stabilisieren. Aber Stand jetzt, nach der gesamten Hinrunde, wir sind durch, es ist Halbzeit dieser Saison, sind sie weit in der unteren Tabellenhälfte. Sie sind 14. Das ist nicht knapp nach oben. Also, wenn ihr jetzt denkt, wir gehen hier zu kritisch ran, die Ausgangslage gibt das einfach her. Und ich bin mir nicht sicher, wie weit jetzt dieser Turnaround überhaupt noch kommen kann in einer so drastischen Weise, dass man einstellig, geschweige denn Richtung Europa finisht.
Ja, sie sind 14. mit nur 7 Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Und wir haben sie nachher auch noch in der Folge, die Mannschaft, die den ersten Abstiegsrang belegt, die hat jetzt dreifach gepunktet. Das heißt, die kommen eher United näher. Und wenn die jetzt Woche für Woche so weitermachen, dann wird es irgendwann richtig Duster. Weil, wollt ihr mal wissen, gegen wen United nächste Woche spielt? Genau, das ist Liverpool. Auswärts in Liverpool, Sonntag. Es wird nicht einfacher gegen die vielleicht gerade beste Mannschaft der Welt. Du hast jetzt Liverpool auswärts in der Liga. Danach hast du Arsenal auswärts im FA Cup. Aus dem Liga Cup bist du ausgeschieden. Du willst ja auch nicht aus dem nächsten Cup ausscheiden. Du hast jetzt zwei richtig, richtig dicke Dinger vor der Brust. Und im Moment wüsste ich als Trainer nicht, was ich machen soll, um diese Mannschaft wieder irgendwie hinzukriegen.
Absolut. Lass uns ganz, ganz kurz noch Newcastle würdigen. Die sollen hier nicht komplett vom Laster fallen. In der Spielanalyse sind im Moment das heißeste Team. Wir haben es gesagt, jetzt das vierte Spiel in Folge, dreifach gepunktet. Isak, letzten sechs Spiele getroffen, Ausnahmestürmer. Ich glaube, ihn ganz, ganz oben in der Premier League im Moment einzusortieren, ist überhaupt nicht falsch. Wir haben Jacob Murphy, der mit knappen 29 Jahren jetzt nochmal den Höhepunkt seiner Karriere erlebt, im Moment exzellent in Form. Tonali nach dieser langen Zeit, wo er nicht zur Verfügung stand, ist wieder da, spielt Startelf, bringt die Physis mit. Wir haben mit Joelinton und Bruno Guimarães richtig viel Qualität an seiner Seite. Hinten ist eingespielt, das ist seit Jahren gefühlt so, seit Eddie Howe da ist, steht die Defensive. Auch jetzt, wenn Leute wie Lewis Hall neu reinrücken, machen die eine gute Partie. Im Tor den Ausfall von Nick Pope, der am Knie verletzt ist, haben sie mit Dubravka wirklich gut aufgefangen. Dieses ganze Team funktioniert, ist rund und punktet und steht im Moment zu Recht auf Platz 5. Jetzt sogar vor zum Beispiel Man City, vor dem formstarken Bournemouth, vor Villa, vor Brighton, vor Tottenham. Das ist schon Qualität und sie machen es im Moment, gerade in den letzten Wochen, richtig gut.
Total. Also sie hatten ja echt nicht den einfachsten Start in dieser Saison. Immer auf und ab, keine Konstanz. Und ich möchte daran erinnern, dass auch viele Fans irgendwann Eddie Howe gegenüber sehr kritisch schon eingestellt waren. Nicht wenige haben da gesagt, wir brauchen eine Veränderung. Aber er hat es hingebogen. Auf ihre Art machen sie das. Und wir hatten gerade United, die jetzt jedes Spiel zu null verlieren. Newcastle wiederum gewinnt alle seine Spiele gerade zu null. Die haben die letzten vier Ligaspiele jeweils zu null gewonnen. 2-0, 3-0, 4-0, 4-0. Also eine Mannschaft, die absolut in Form ist. Spielen jetzt gegen Tottenham nächste Woche. Könnte auch ein spannendes Spiel werden. Und ja, ich glaube, Champions League, das greifen sie auf jeden Fall an dieses Jahr. Und das machen sie auch wirklich wieder mal in einer spektakulären und fantastischen Spielweise.
So sieht's aus, wirklich Vintage Newcastle mit diesen zu null Siegen, die hinten einfach nichts anbrennen lassen. Im Moment top in Form und diesen positiven Schwung nutzen wir, um ins nächste Spiel überzuleiten, wo wir wohl ähnlich positiv, wenigstens über eine Mannschaft berichten werden. Es geht um den unangefochtenen Tabellenführer. Liverpool hatte am 19. Spieltag nochmal eine Auswärtsfahrt anzutreten. Es ging gegen West Ham, kadermäßig eigentlich alle am Start. Wir haben Salah in der Startelf, Luis Diaz, Gakpo, Curtis Jones, McAllister und Gravenberch bilden das Mittelfeld-Trio und hinten ist die Viererkette in Top-Besetzung zur Verfügung. Einzig Konaté fehlt, Joe Gomez dafür in der Innenverteidigung neben Van Dijk. Also das Ganze sieht gut aus und die Mannschaft ist einfach eingespielt.
Da laufen einfach alle Räder gerade ineinander. Und du hast ja das Gefühl, die haben einfach keine Schwäche. Also ziemlich beängstigend, wenn eine Mannschaft auf dem Platz steht, wo du dich als Gegner fragst, wie können wir der jetzt wehtun? Und dir fällt da einfach nichts ein. Du hast definitiv gerade den besten Offensivspieler der Welt mit Mo Salah. Du hast hinten einen Virgil van Dijk, der so gut ist wie eh und je. Dann hast du in der Mitte eine super Zentrale aus Gravenberch, den du einfach als eine Slot aus dem Hut gezaubert hast, als Ideallösung auf der 6. Du hast Spieler wie Gakpo, wie Diaz, die du wirklich besser gemacht hast noch als Trainer. Und genau so sah es jetzt hier auch aus gegen West Ham. Am Ende geht das Ding 5-0 aus und du hast 5 verschiedene Torschützen. Ein Trainertraum.
Es war wirklich ein Traumspiel für Arne Slot, für jeden Liverpool-Fan. Sie haben West Ham überrannt und dieses 5-0 geht in der Höhe auch völlig in Ordnung. Das hätten auch 6, 7, 8, 9 Tore sein können. Alleine Mo Salah, der am Ende mit einem selber erzielten Tor und 2 Vorlagen nach Hause geht, alleine der hätte hier noch sein Torekonto gut hochschrauben können. Ein, zweimal wirklich herausragend gehalten von Areola, auch schon ganz früh, wo er sie im Spiel hält. Also auf der anderen Seite bei West Ham sieht es nicht gut aus. Sie sind von Beginn an sehr passiv in die Partie gestartet, haben mit Emerson, Wan-Bissaka und Zufall auch 3 Außenverteidiger aufgestellt. Also man hatte einfach riesen Respekt vor Liverpool und das hast du in der Aufstellung, aber auch im Spielgeschehen selber einfach gemerkt.
Ja, sie brauchen hier relativ lange für das erste Tor. Das kommt erst nach 30 Minuten durch Luis Diaz. Aber dann haben sie eben diese Phase zwischen der 30. und der 54. Also mit Nachspielzeit der ersten Halbzeit ungefähr 30 Minuten, wo sie einfach 4 Tore schießen. Und du hast das Gefühl, du guckst dabei zu, wie eine Mannschaft einfach mal kurz aufs Gaspedal drückt und Chance nach Chance kommt da einfach aufs West Ham-Tor zu. Und irgendwie wussten die gar nicht, wo vorne und hinten ist. Die konnten sich überhaupt nicht wehren. Alle Offensivspieler treffen da. Diaz, Rakpo, Salah. Nachher noch Trent mit einem Weitschuss, der abgefälscht war. Und ja, ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, ich habe es auch mir ganz angetan, der hatte einfach die Meinung, das ist der Meister. Diese Mannschaft ist einfach im Moment in einer anderen Welt. Da kommt keine andere Mannschaft der Premier League ran. Die spielen gerade in ihrer eigenen Liga und diese Saison gibt es einfach keine Mannschaft, die diese 11 stoppen kann. Da brauchst du jetzt gerade einfach wirklich eine Weltklasse-Mannschaft, um diese Jungs zu schlagen.
Nur zur Vollständigkeit, nach dieser wirklich grandiosen halben Stunde ist es kurz vor Ende noch Diogo Jota, der nach der Aufvorlage von Mo Salah das 5:0 besorgt, was ja dann der Endstand sein sollte. Vielleicht noch Einzelaktionen, die wir hervorheben können, ist für mich die andere Vorlage von Salah auf Gakpo, wo er eine eingesprungene Drehung im gegnerischen 16er vollführt, dabei Mavropanos den Ball durch die Beine spielt, legt dann noch quer wieder durch die Beine und Gakpo muss nur noch einschieben. Also diese ganz besonderen Momente hatte Salah auch in dieser Partie. Zweite Szene, die so ein bisschen herausgestochen ist, ist dieser Distanzschuss von Trent Alexander-Arnold. Ich meine sogar sein erster Treffer diese Saison, auf jeden Fall seit einiger Zeit ohne Treffer und bezieht sich dann mit seinem Jubel auf ein paar Berichte, die man so lesen konnte in der Marca der spanischen Zeitung, gab es schon die Meldung, dass er Real zugesagt hätte und bei Liverpool eben den Wechselwunsch zu Real hinterlegt hätte. Und da hat er diesen Lasse-Reden-Jubel gemacht, wo er quasi die erredete Menge andeutet und so ein bisschen desinteressiert reinschaut. Eindeutige Anspielung auf diese ganze Unruhe um seine Person. Slot hat gesagt, der Jubel spricht für sich selber. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber auf jeden Fall sieht man, dass es in seinem Kopf eine Rolle spielt und einfach ein Thema ist im Verein.
Keine einfache Situation für den Trainer, das stelle ich mir zumindest so vor. Wenn sie gerade nicht so gut performen würden und auch nicht so aussichtsreich auf der Eins liegen würden, ich glaube, das wäre dann noch schwieriger für ihn, das offiziell zu managen in den Medien, weil er dann halt bombardiert werden würde mit den immer gleichen Fragen, wie sieht's aus, warum macht ihr nichts, warum kommt da keine Verlängerung. Aber so kann er das einfach weglächeln und sagen, mal schauen, die Jungs performen gut, ich bin zufrieden, das wird schon. Und alle sagen sich, ja, super, okay, Arne Slot meint, das wird schon und gehen weiter. Also ich glaube, die Situation hilft ihm gerade schon sehr. Trent soll sich einig sein mit Real, hat, glaube ich, schon viele Liverpool-Fans überrascht, dass es dann doch jetzt durchgestochen wurde an die Marca, die ja auch häufig sehr gut informiert ist. Sein Jubel hat dann wiederum ein bisschen was anderes gesagt, aber vielleicht ist es jetzt doch schon einfach wahr. David Ornstein meinte aus England, dass noch wirklich nichts in trockenen Tüchern ist, aber jetzt der Januar Klarheit bringen soll. Wir hatten, glaube ich, letzte Folge so ein Ranking aufgemacht von wahrscheinlich bis unwahrscheinlicher Abgang und da hatten wir Trent auf die 1 gesetzt. Ich glaube, da sollten wir recht haben.
Sieht im Moment so aus, wir haben es als wahrscheinlichsten Wechsel deklariert und die Stimmen sind da auch am größten. Er ist im besten Fußballeralter und der Vertrag läuft eben aus und der Januar bildet da einfach eine entscheidende Grenze, weil ja rund um diesen Zeitpunkt diese Vorvertragsgespräche für einen Vorvertrag möglich sind. Explizit, wenn ausländische Vereine auf die Spieler zugehen, ist eben diese freie Verhandlungsbasis gegeben und ich glaube, da wird jetzt einiges passieren. Vielleicht gibt es auch die Kehrtwende, aber aktuell stehen die Zeichen trotz des Jubels eher auf Abschied. Und weil das ja gerade schon Thema war, dachte sich Mo Salah, er tritt nochmal vor die Kameras, das hier nur zur Vollständigkeit. Er sagt, wir sind weiterhin weit weg von einer Vertragsverlängerung. Er und Liverpool, er hat gesagt, hat sich im Großen und Ganzen noch nicht viel getan. Wir wissen, Salah, Pokerspieler, das Ganze mit ein bisschen Abstand einzuordnen. Trotzdem, diese drei mit Van Dijk, Trent und Salah sorgen weiterhin für Nebengeräusche neben dem Platz. Weil rein sportlich auf dem Platz gibt es einfach nichts Negatives im Moment. Deswegen müssen wir diese Punkte so ein bisschen aufgreifen. Alles andere läuft wirklich wie ein Traum.
Ich will noch ganz kurz was sagen zu Arne Slot. Ich habe mir was überlegt zu Arne Slot. Du folgst auf Jürgen Klopp definitiv eine der berauschendsten Figuren der letzten Jahrzehnte in deinem Verein, der es jetzt in vielen Jahren einmal geschafft hat, die Meisterschaft zu holen. Der hat dafür wirklich einen erbitterten Kampf hinlegen müssen mit Pep Guardiola, mit Thomas Tuchel, mit anderen Vereinen in der Premier League. Und er hat es einmal geschafft. Du hast einen ganz großen Dominator mit Man City und Pep Guardiola, der der beste Trainer wahrscheinlich der Welt ist. Und die kannst du Stand jetzt einfach nicht schlagen. Die haben 4 Meisterschaften in Folge gewonnen. Dann hast du einen großen Anwärter mit Arsenal, die seit Jahren relativ knapp dran sind, endlich auch mal diesen Thron einzunehmen und die eher besser werden als schlechter. Dann kommst du als Arne Slot aus Holland ohne Premier League-Erfahrung in die Liga und bist nach 19 Spielen eigentlich so gut wie durch. Du bist Meister. Du hast jetzt schon gerade 8 Punkte Vorsprung auf den zweiten mit einem Spiel weniger. Das ist doch viel zu einfach. Ich bitte dich, das ist alles viel zu einfach. Ich finde, er macht auch gerade so ein bisschen sich lustig über andere Trainer. Klopp musste sich abstrampeln, wie eh und je, dass er halt einmal diesen Titel in die Höhe ragt. Slot kommt dahin, macht's im ersten Jahr und hat 8 Punkte Vorsprung. Arteta versucht seit Jahren vergeblich, wirkt ab und zu auch so ein bisschen verzweifelt, der Mann. Kann er fast schon leid tun. Pep Guardiola rutscht richtig ab und Slot kommt und sagt einfach, danke, ich bin da mal Meister.
So leicht war es auf jeden Fall die letzten 10 Jahre nie. Einfach einen Sweet Spot erwischt. Er kommt rein, bei ihm läuft alles. Und das, was jetzt eben dazu kommt, bei den anderen nicht. City historisch schwach. Arsenal kriegt es nicht hin, wirklich PS auf die Straße zu bekommen. Und sie marschieren davon. Und am Ende ist es dann die Geschichte, die irgendwie wenige haben kommen sehen, weil ein starkes Liverpool auf fast keine Konkurrenz trifft. Aktuell Zweiter, auch wir haben den Namen noch nicht genannt, Nottingham. Nottingham im Moment erster Verfolger von Liverpool. Liegt auch daran, dass eben Arsenal noch ein Spiel weniger hat und noch vorbeiziehen könnte. Aber trotzdem, das Argument steht, diese Saison ist ganz, ganz komisch, was das obere Tabellendrittel angeht. Und Liverpool ist der große Gewinner. Und ich habe es schon, glaube ich, vor 1-2 Wochen gesagt, für mich war das Ding sowieso durch. Du hast jetzt spätestens die Linie gezogen. Wer dieses Liverpool sieht, kann nur ganz schwer zu einem anderen Ergebnis kommen.
Total. Und auch irgendwie so ein bisschen ärgerlich für Nottingham Forest. In der Meistersaison von Leicester, als sie gegen alle Wetten Meister wurden, hatten sie zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, 2 Punkte mehr als Nottingham, also 39, und waren Zweiter hinter Arsenal, die aber auch punktgleich waren. Das heißt, Nottingham in einer Saison, wo sie ein bisschen Glück haben, werden jetzt gerade ungefähr so 2 bis 3 Punkte hinter Platz 1. Sie haben halt einfach riesiges Pech, dass sie jetzt Liverpool haben, die eine absurd gute Saison spielen, weil wer weiß, wo Nottingham gerade ohne dieses Überteam Liverpool stehen würde.
Ja, ich weiß es. Sie wären Erster, weil eben aktuell Zweiter. Es läuft einfach sensationell gut. Wir wollten das nochmal mit reinbringen, einfach um hervorzuheben, wie gut da gearbeitet wird, was für einen Job Nuno macht. Das läuft einfach alles zusammen. Sie gewinnen ihre Spiele, auch diesen Spieltag, wirklich souverän gegen Everton 2-0 gewonnen. Ein Gegner, an dem City zum Beispiel gescheitert ist in den letzten Tagen. Das Ganze ist eingespielt. Wood, Gibbs White treffen 2-0 und sie krönen diese sensationell gute Hinrunde mit 37 Zählern und diesem Dreier gegen Everton. Chapeau Nottingham, das wollten wir auf jeden Fall noch einmal unterbringen.
Und die stehen kompakt. Ganz kurz noch, die stehen einfach kompakt. Du hast dieses System vorher angesprochen mit United und Amorim, wo gefühlt 30 Meter Lücken zwischen den Reihen zu finden sind. Und Nottingham, da hast du gefühlt 3 Meter. Also du hast einfach jetzt dieses Beispiel, das Nuno setzt mit seiner Mannschaft, dass auch nach wie vor eine einfach nur aus der Kompaktheit kommende Mannschaft, die Offensivspieler hat, die gut in Form sind, bis ganz nach vorne in der Premier League stürmen kann. Das finde ich einfach erfrischend, das finde ich herrlich, dass du die Grundtugenden im Fußball beherzigen kannst und sehr erfolgreich sein kannst.
Wirklich ein ganz klassischer Ansatz. Enge Linien, kompakt stehen, vorne einen großen, wuchtigen Stürmer, der die Tore macht. Talente auf den Außenbahnen. Das ist ein relativ klassischer Ansatz, der jetzt endlich mal wieder perfekt umgesetzt, belohnt wird und eben mit diesem zweiten Platz dasteht. Wir wollen jetzt noch ein drittes Spiel hier in die Besprechung mit reinnehmen, weil es für mich von der Art und Weise, wie es abgelaufen ist, vielleicht das Überraschendste dieses Spieltags war. Und das nicht nur, weil City mal wieder gewinnt. 13 Spiele, ein Sieg stand vor dieser Partie Leicester gegen Man City zu Buche. Hiernach sieht es wieder ein bisschen besser aus, weil City dieses Spiel am Ende mit 2-0 gewinnen kann. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, gegen das Team von Van Nistelrooy, den Aufsteiger, hat Manchester City über die gesamte Spielzeit gesehen 46% Ballbesitz. Erklär mir mal bitte, wie ist das passiert, dass Pep Guardiola innerhalb dieser Saison zu einem Zeitpunkt kommt, wo man gegen den Aufsteiger weniger Ballbesitz hat?
Also entweder ist das eine Abkehr von seinem altbewährten System, dass es nur der Ballbesitz regeln kann, oder sie haben da einfach eine noch größere Krise. Also entweder das ist gewollt von Pep oder es ist eben nicht gewollt. Und ich habe dieses Spiel gesehen und ich dachte mir irgendwie, das ist nicht gewollt. Also die wollten Leicester nicht so häufig den Ball geben und die wollten Leicester auch nicht so häufig ins letzte Drittel kommen lassen. Am Ende hat Leicester hier 11 Schüsse, City 14 und Leicester hat mehr Ballbesitz, mehr Pässe, höhere Passgenauigkeit, mehr Fouls. Also eigentlich in allen Werten, die du bestimmen willst, hat Leicester am Ende geführt, nur nicht bei den Toren. Also jetzt sehr effizient von City, aber das ist trotzdem nicht mehr das alte City.
Da war Glück dabei. Also, dass sie das Spiel am Ende nach Hause holen, liegt viel an individueller Qualität und Glück. Also, ich erinnere mich an einen Pfostenkopfball von Buonanotte. Am Ende Vardy köpft nochmal den Ball auf die Latte. Sie hatten große Chancen, wo auf der Linie geklärt wird. Also, Leicester hatte auch konkret Chancen auf 2-3 Tore und City eigentlich weniger, sind dann aber effektiv. Erst macht Savinho sein erstes Tor für City, sein erstes Premier League-Tor nach Abpraller. Da war ein Schuss von Foden schlecht geklärt worden und er schiebt den Ball über die Linie. Und hinten raus ist es dann ein Haaland-Kopfball, der in Minute 74 die Entscheidung bringt. Und am Ende bleibt es dann eben bei diesem Dreier. Aber die Art und Weise finde ich so unfassbar spannend. Ich glaube schon, dass das mit einkalkuliert war. Vielleicht nicht in dem Maße, aber City stand tiefer, hat einfach seine letzte Reihe viel, viel weiter nach hinten gezogen. Eine taktische Erkenntnis, davor war es die höchste Linie, die Pep Guardiola je mit City gespielt hat. In diesen Wochen, wo es so schlecht lief, er hat es immer weiter nach vorne geschoben, um die Pressingwege kürzer zu halten. Diese Idee, würde ich sagen, wurde über den Haufen geworfen mit diesem Spiel, weil man tief stand. Obwohl der Gegner vermeintlich wenig Qualität mit Ball hatte, haben sie es gut gemacht, haben auch mehr Ballbesitzer am Ende nach Hause gefahren. Das war ja so unser Opener hier. Und City sollte Recht behalten, aber Guardiola hat auch gesagt nach dem Spiel, ich habe schon vergessen gehabt, wie schwierig das ist, eigentlich ein einzelnes Premier League-Spiel zu gewinnen. Ja. Und führt ihm so ein bisschen vor Augen, wie stark eigentlich diese letzten Jahre waren. Ist sicherlich ein Fazit, zu dem man kommen kann. Aber um bei dem ersten Halbsatz zu bleiben, das war ganz, ganz, ganz viel Arbeit, dass sie hier einen Dreier holen. Das war nicht selbstverständlich.
Die letzten Jahre waren einfach zu gut in vielerlei Hinsicht. Sie sind vielleicht einfach ein bisschen zu selbstsicher geworden, haben gedacht, uns kann keiner mehr was anhaben. Und dann gehst du jetzt eben durch diese extrem dunkle Zeit und ein Dreier auswärts bei Leicester wirkt wie das Größte auf der ganzen Welt für dich. Nach dem Spiel habe ich ein bisschen Pep beobachtet, der dann auch zu den Fans gegangen ist, die ihn extrem gefeiert haben. Und er wirkte fast ein bisschen, er hat sich fast ein bisschen gewehrt, jetzt mit denen zu feiern. Er wirkte jetzt nicht so, dass das ihm super Spaß gemacht hat und er jetzt richtig befreit ist. Und Haaland musste ihn fast so ein bisschen zu den Fans schubsen. Jetzt geh schon. Also ich glaube, da arbeitet es auch weiterhin gerade in Pep. Und ich bin gespannt, wo sie jetzt noch hinschielen. Sind Sechster auf dem Tableau. Ich denke, Champions League, das peilt dieser Verein einfach immer an. Und trotzdem, auch nach dem Sieg, ist bei weitem nicht alles rosig.
Überhaupt nicht. Also, dass es diese Szenen gibt, dass Pep so arbeitet, dass Haaland auch nach dem Spiel zugibt, dass es richtig schwere Wochen waren. Das ist alles kein Zufall und hier von einem Turnaround zu sprechen, ist viel zu früh. Der Dreier trotzdem sehr wichtig, auch einfach für die Köpfe. Ich glaube, da muss auch mental ganz viel umgestoßen werden. Einen sportlichen Lichtblick, den es gab, war für mich die Einwechslung von James McAtee, der vor dem 2:0 auch eine sensationell gute 1-gegen-1-Situation hatte, wo er sich richtig gut außen durchsetzt, mit Tempo, trickreich, das vielleicht ein Finger zeigt, dass er mehr Spielzeit bekommen sollte oder sogar wird, je nachdem, wie weit Pep ihn ranlässt an diese erste Mannschaft, aber sah für mich körperlich und mental frischer aus als viele der Leute, die die letzten Wochen den Vorzug bekommen haben.
Ja, ich glaube wirklich, dass der Zug nach ganz vorne abgefahren ist. Aber sie haben halt noch Talente. Sie werden sich auf jeden Fall verstärken in der Winterpause. Und ich glaube schon, dass wir dann ein erstarktes City in der zweiten Saisonhälfte erleben werden, weil sie einfach dieses krasse Budget zur Verfügung haben. Und natürlich nach wie vor noch das Label Serienmeister, Champions League-Sieger aus den letzten Jahren. Das zieht noch. Und Pep ist halt nach wie vor einer der besten Trainer der Geschichte wahrscheinlich. Und ich glaube, dass sie nochmal zurückschlagen werden, auch wenn, und da stimme ich dir ja vollkommen zu, es gerade einfach nicht gut aussieht, konnten sie diese Spiele gegen Leicester noch mit 2:0 gewinnen. Wir springen noch ganz kurz weiter zu einem Spiel, was ich mir so ein bisschen gewünscht hatte, und das war Ipswich gegen Chelsea. Du hast Ipswich, die jetzt hier am Ende einen historischen Sieg einfahren konnten gegen Chelsea, weil sie nämlich jetzt ihr erstes Premier League Heimspiel zu Hause gewinnen. Auf der anderen Seite Chelsea, aus den letzten 3 Partien, die weiß Gott nicht gegen Überteams stattfanden, also jetzt hier gegen Ipswich, wo sie verlieren auswärts, davor gegen Fulham, dass sie auch verlieren, und davor gegen Everton. Aus den letzten 3 Spielen holen sie nur einen Punkt und verlieren die letzten beiden. Also ich glaube gerade richtig Krise bei Chelsea, die so nicht abzusehen war.
Auf jeden Fall eine Schwächephase, die auf diese unfassbar gute Serie folgt. Deswegen gehe ich mit, doch sehr überraschend. Maresca hat auch personell reagiert. Sancho, Neto, Jackson, alle auf der Bank. Dafür mal Nkunku, Joao Felix und Palmer, alle zusammen in der Startelf. War ja immer so das Maresca-Argument, dass diese drei sich vom Spielerprofil und von der Position her zu ähnlich sind eigentlich, um zusammenzuspielen. Hier bricht er ein bisschen mit seinen eigenen Vorsätzen und gibt eben Felix und Nkunku, die sonst nicht spielen, mal die Chance von Anfang an. Madueke komplettiert dieses Quartett vorne und es lief irgendwie nicht. Also ganz früh gehen sie in Rückstand, Dileb holt einen Elfmeter selber raus, verwandelt ihn. In der Sache für mich sehr soft dieser Elfmeterpfiff, aber das nur eine Randnotiz. Danach kommen sie besser ins Spiel, haben Chancen, sind aber nicht zwingend genug und ganz entscheidend, treffen eben nicht. Und in diese stärkste Phase von Chelsea hinein trifft dann Hutchinson, der, jetzt kommt das ganz Bittere, eben von Chelsea auch kommt, zum 2:0, Vorlage Dileb, Hutchinson zieht nach innen, Top-Abschluss mit links gegen die Laufrichtung. Und nach diesem 2:0 war es durch. Chelsea kommt nicht mehr entscheidend zurück und verliert gegen Ipswich. Und ja, da war auch Glück dabei, aber am Ende irgendwie geht es auch in Ordnung. Und Chelsea muss sich Gedanken machen, weil sie hatten große Chancen, in Richtung Platz 2 auch die Hinrunde zu beenden und verspielen es hinten raus.
Ja, weil sie auch einfach viel zu viele Chancen liegen lassen. Hier 20 Schüsse, bringen davon aber nur 5 aufs Tor. Also viel zu wenig, da sitzt echt die Qualität im Abschluss gerade einfach nicht bei ihnen. Sie hatten über 3/4 Ballbesitz. Aber am Ende hat Ipswich mehr Torschüsse als sie, nämlich 6-5. Das zeigt einfach, dass sie vor dem Tor gerade nicht richtig da sind. Dileb gefällt mir bei Ipswich sehr, sehr gut. In seiner ersten Premier League-Saison jetzt schon, glaube ich, 7 Treffer. Ist häufig vorne ganz alleine auf weiter Flur, muss die Bälle festmachen, muss dann selber was bewegen damit. Macht das überragend gut beim Aufsteiger. Das ist nicht einfach für solche Mannschaften, wirklich gefährlich zu werden. Hutchinson ist ein guter Techniker, ein guter Linksfuß, du hast gesagt, von Chelsea gekommen, und die beiden haben hier einfach das Spiel für sich entschieden. Ipswich, hatten wir auch schon vorher häufiger mal gesagt, ist eine eklige Mannschaft, definitiv. Stehen auf Platz 18 mit 15 Punkten, also der erste Abstiegsplatz gehört ihnen. Die Wolves haben darüber 16 Punkte, die Wolves gerade mit einer sehr, sehr guten Phase mit dem neuen Trainer. Everton punktet auch so ein bisschen konstanter zumindest, holen relativ viele Unentschieden und dann kommen eben schon Palace und United. Also ich glaube, das Abstiegsrennen dieses Jahr könnte richtig spannend werden.
Es macht Spaß, es ist spannend, weil eben Teams wie Ipswich punkten. Wir haben es gesagt, mit Wolves, seit Pereira da ist, sieht es deutlich besser aus. Die haben wieder Spaß am Fußball, holen relativ konstant Punkte, haben auch diesen Spieltag wieder einen Punkt entführt von Tottenham. Stark also da gespielt. Könnte Spannung reinkommen. Genau, absolut. Und was Ipswich eben ausmacht, ist im Moment vorne diese Unbesorgtheit, diese Qualität von den beiden Jungs, Dileb und Hutchinson, in ganz frühem Alter. Dileb steht noch mal mehr im Fokus als Topscorer dieser Mannschaft und wird auch schon in Verbindung gebracht mit größeren Teams aus der Premier League, weckt auf jeden Fall Begehrlichkeiten der Engländer. Und ich bin gespannt, wie lange sie ihn halten können. Ich glaube schon, dass er noch die Saison zu Ende spielt. Und das ist auch richtig wichtig, weil er schon die Lebensversicherung ist, dieses insgesamt auch jungen Teams.
Schauen wir auf die andere Seite. Chelsea, ich habe es gerade gesagt, aus den letzten drei Ligaspielen nur mit einem Punkt. In der gleichen Zeit hat Liverpool halt diese 9 Punkte geholt. Und in 3 Spielen wird dann der Abstand halt um 8 Punkte größer. Damit ist Chelsea definitiv raus aus dem Titelrennen. Diese 3 Spiele hätten sie sich nie im Leben leisten dürfen. Und jetzt gibt es eben dann doch nur noch Arsenal, die Liverpool vielleicht noch gefährlich werden könnten. Ich glaube, Nottingham kann das einfach noch nicht. Wenn die Champions League schaffen, wäre das für sie gigantisch. Aber wirklich, um die Krone mitzuspielen, das kann dann, glaube ich, dann doch nur Arsenal. Die haben heute Abend noch ein Spiel gegen Brentford. Ich glaube, der Fokus dürfte auch darauf liegen, was Arsenal im Winter macht. Also wenn Arsenal wirklich im Winter all-in gehen sollte und 2 Spieler holt mit Stammspielerpotenzial, würden wir beide nochmal sagen, wenn die nochmal eine Serie hinlegen sollten, könnte es spannend werden. Aber es ist auch die Frage, wo verstärken sie sich dann? Holen sie eben diesen klassischen Stürmer oder reicht ihnen jetzt Jesus aus? Auf jeden Fall Arsenal, siehst du das genauso, so ein bisschen noch ein Dark Horse, je nachdem, was sie machen im Winter?
Sind Stand jetzt eben nur 9 Punkte dahinter, deswegen gehe ich mit. Wenn man sich richtig gut verstärkt, eine Serie startet, bei Liverpool vielleicht mal Verletzungen reinhauen, die einen Salah, einen Van Dijk, vielleicht auch einen Gravenberg rausnehmen, dann könnte es spannend werden. Aber natürlich Dark Horse, Außenseiterchancen und man bräuchte schon Transfers so in den Sphären von Gyökeres und Co., die dann wirklich das Team nochmal auf ein neues Level heben. Ich würde aber gerne noch mal kurz über das Chelsea-Spiel reden, weil man sich schon auch so Restchancen verbaut hat. Würdest du den Trainer mit reinnehmen? Würdest du sagen, Maresca hat das erste Mal wirklich aktiv falsche Entscheidung getroffen mit eben der Abweichung von Neto Jackson hinzu, Nkunku Felix, die zusammen mit Palmer spielen, Jürgensen anstelle von Sanchez reinzustellen, der am Ende den Elfmeter verursacht? Also so gefühlt ja schon sehr, sehr unglückliche Personalentscheidungen.
Definitiv. Am Ende gehen die einfach nicht auf. Und klar, du kannst es dann begründen mit Rotation. Wir haben einen großen Kader, andere Jungs wollen auch Spielzeit bekommen. Aber das muss dir als Trainer dann einfach egal sein. Und er war ja bislang auch relativ furchtlos, große Spieler einfach draußen zu lassen. Er hat da wirklich sich nicht geschert um die öffentliche Meinung, hat es durchgezogen und damit Erfolg gehabt. Und jetzt biegt er hier so ein bisschen ein, eher auf die Route, den Kader mitnehmen, andere Jungs auch mit reinnehmen. Und wird dafür abgewatscht. Also ich denke, er hat insgesamt eine gute Arbeit geleistet bisher, eine sehr gute Arbeit. Enzo Maresca hätten ihm nicht so viele zugetraut. Aber jetzt hier, die letzten Wochen, waren dann doch eher eine Steilvorlage für die Kritiker.
Gibt es eine Prognose zum Abschluss? Wir haben jetzt 19 Spiele gesehen von Chelsea. Wir haben exzellente Spiele gesehen. Wir sehen Qualität von Palmer und Co. Glaubst du, sie bleiben in den Top 4 und können sich Richtung Platz 2, 3 schieben? Oder glaubst du, der Negativtrend wird sich fortsetzen und sie gucken eher Richtung Platz 5, 6, 7?
Also die haben schon eine starke Mannschaft, die auch natürlich einfach krass besetzt ist. Du hast einen Cole Palmer, du hast einen Cucurella, der hinten auch eine gute Rolle spielt, eine gute Saison spielt. Neto, Jackson, schon eine schlagkräftige Offensive. Aber ich sehe jetzt gerade im Moment, natürlich auch jetzt vielleicht so ein bisschen Recency-Bias, eher andere Mannschaften in der Form nach oben kommend. Also Newcastle haben wir besprochen, die sind nur 3 Punkte dahinter. Man City, wenn die nochmal kommen sollten, sitzen eben auch im Nacken. Ich denke, Champions League, das sollte einfach ihr großer Kampf bleiben, weil Nottingham da vorne, Arsenal, die leisten sich eben nicht so viele Patzer. Und ich denke, Platz 4 sollte einfach nach wie vor ihr Hauptziel bleiben. Champions League, darum geht's.
Ich freue mich riesig drauf. Ich frage auch, weil ich selber die Frage nicht beantworten könnte, mit Nottingham, Arsenal, Chelsea, Newcastle und City stehen da jetzt für mich 5 Teams hinter Liverpool,
ja,
den ich allen zutraue, Richtung Platz 2 zu springen, aber auch Richtung Platz 6, 7. Das macht einfach Spaß und diese Ausgeglichenheit hinter leider im Moment einem einsamen Tabellenanführer ist stark und macht Laune. Die hatten alle richtig gute Phasen diese Saison. Aktuell Nottingham mit der besten Ausgangslage auf Platz 2. Aber wie gesagt, alle anderen auch mit Chancen. Und ich habe richtig Bock aufs neue Jahr, das auch hier als kurzes Fazit zu nutzen. Also dieser Kampf um Champions League und Europa League. Ich bin abgeholt. Premier League macht schon Spaß, auch diese Saison.
Also glaubst du, die ersten 6 sind abgeriegelt? Habe ich dich so gerade richtig verstanden, dass da jetzt keiner mehr reinkommen kann von unten?
Natürlich kann, aber für mich sind das schon die Teams, auf die ich schaue. Villa noch mit Außenseiterchancen, ist 2 Punkte hinter diesen 5 Top-Teams. Tottenham noch mal leicht dahinter. Aber ich glaube, dass Teams wie Fulham, Bournemouth, die aktuell nah dran sind, das nicht auf eine ganze Saison halten können.
Tottenham schafft es auch nicht wirklich. Andere Mannschaften brechen auch so ein bisschen weg. Brighton, ja, also ich würde da mitgehen. Ich würde sagen, die ersten 6, das sind gerade auch für mich die Favoriten, um am Ende einfach in den ersten 6 zu landen. Liverpool wird Meister und dahinter haben wir, glaube ich, einen wahnsinnig spannenden Kampf um die Champions League mit wirklich guten Mannschaften. Und das ist dann also das, worauf wir 2025 natürlich weiterhin zusammen blicken wollen. Wir freuen uns sehr, ins nächste Jahr Radio England zu gehen. Und ich würde sagen, wir gehen zu den Ergebnissen über dieses 19. Spieltags, der damit auch die Hinrunde besiegelt hat. Leicester unterliegt zu Hause Man City mit 0-2. Everton unterliegt zu Hause ebenfalls mit 0-2 gegen Nottingham Forest, die damit auf Platz 2 sind, aber noch überholt werden können von Arsenal heute Abend. Crystal Palace und Ollie Glasner schlagen Southampton mit 2-1. Ganz wichtiger Sieg im Abstiegskampf, um da unten nicht zu tief reinzurutschen. Tottenham und die Wolves trennen sich 2-2. Darauf können wir noch ganz kurz schauen. Wang bringt die Wolves nach 7 Minuten in Führung. Bentancur, der wieder zurück ist nach der Sperre, gleicht aus. Und dann führen die Spurs sogar durch Johnson. Aber sie haben die Rechnung am Ende ohne die Wolves gemacht.
Dieser Ausgleichstreffer von Strand Larsen, sensationell gut. Also sowieso spielt der für die Spielzeit, die er bekommt, eine wirklich gute Runde. Holt viele Scorer mit rein und dieser Abschluss, diese Wucht, diese Überzeugung, wollte ich nochmal hervorheben. Insgesamt geht es dann in Ordnung und ich finde die Wolves mit einem ganz anderen Gesicht, seit Vitor Pereira an der Seitenlinie steht. Cunha kann man diskutieren, vielleicht viel zu gut für dieses Team, auf jeden Fall im Moment. Der Ausnahmespieler, was der mit Ball macht im Dribbling, ist schon hervorzuheben. Insgesamt, egal ob dann Wang vorne spielt oder Strand Larsen, das ist schon auch Qualität, die sich endlich wieder zeigt.
Ja, ich glaube, wir beide mögen Strand Larsen auch ziemlich. Ist ein guter Spielertyp da vorne und hat einen sehr coolen Namen, um den man ihn vielleicht ein bisschen beneiden darf. Auf jeden Fall sind für mich die Wolves zu gut, um abzusteigen. Das sehen wir jetzt gerade. Wenn die Jungs besser drauf kommen, ist es eine Mannschaft, die definitiv in die Mitte der Tabelle gehört. Fulham und Bournemouth trennen sich im Verfolgerduell mit 2-2, nehmen sich damit beide die Punkte weg. West Ham unterliegt Liverpool mit 0-5. Hätte auch wirklich 0-10 ausgehen können. Nächste Woche dann das Duell zwischen Liverpool und Man United. Wir sind sehr gespannt. Ipswich schlägt Chelsea mit 2-0. Villa und Brighton, ich habe es gesehen und konnte es nicht fassen, trennen sich mit 2-2. Will darüber gar nicht mehr reden. Sehr frustrierend. Villa kommt gerade einfach nicht vom Fleck und macht nicht so viel Spaß. Du hast das Gefühl, da sitzt einfach vorne der letzte Abschluss nicht, der letzte Pass nicht. Hätten das Ding ja eigentlich gewinnen müssen gegen Brighton und werden halt so nur mit einem Punkt belohnt. Newcastle gewinnt gegen Man United zu Hause mit 2-0 heute Abend um 18.30 Uhr. Das Auswärtsspiel von Arsenal gegen Brentford. Und bevor wir dieses Jahr hier zumachen, bitte ich nochmal um deinen Spieler des Spieltags.
Ein letztes Mal in 2024 gehe ich rein und gehe mit dem letztgenannten Spiel von dir mit United gegen Newcastle. Ich nehme einen Torschützen, aber nicht Isak, über den haben wir schon einige Male ausführlich gesprochen. Ich glaube, unser Fansein haben wir schon bescheinigt. Ich gehe mit Joel Linton. Für mich eine Geschichte seit dem Hoffenheim-Transfer, die zwar alt ist, aber einfach nicht schlechter wird. Der umfunktionierte Stürmer, der auf dieser Achterposition mit super viel Physis immer wieder in den 16er geht, seine Torgefahr natürlich nicht verloren hat und hier das 2:0, das wahrscheinlich entscheidende 2:0 besorgt im Spielverlauf, einfach immer dahin geht, wo es weh tut, mit ganz großem Kampfgeist, mit großem Aktionsradius, viel Physis. Das macht einfach Spaß, ihm zuzugucken und für mich ein ganz einzigartiger Spieler. Dieses Spielerprofil hast du sehr selten und ich gucke ihm richtig gerne zu und insbesondere in der Kombination mit Tonali, der auch laufstark ist, zweikampfstark ist, Bruno Guimarães für die besonderen Momente und daneben ein Joel Linton. Dieses Trio finde ich richtig ausgewogen. Luis Miley noch auf der Bank. Da beneide ich sie schon um diese Qualität und Joel Linton deswegen mein Spieler des Spieltags.
Sehr flexibler Mann auf jeden Fall. Diese Positionsänderung nochmal in so einem gehobenen Alter dann doch durchzumachen, das schaffen nicht viele, ist anscheinend sehr intelligent. Und Tonali kommt ja auch wieder super rein neben ihm. Also da haben sie einfach extrem gute Spieler zusammengesammelt. Meiner ist sehr erfolgreich im Moment, ist aber nicht so in der öffentlichen Debatte, habe ich das Gefühl. Und zwar ist es Morgan Gibbs-White. Er ist hinter Chris Wood so ein bisschen der zweite Mann bei Nottingham Forest, die ja Everton geschlagen haben. Und Gibbs-White ist trotzdem so für mich so ein bisschen der Strippenzieher, der heimliche Kevin De Bruyne bei ihnen. Haben ihn ja 22 für 30 Millionen losgeeist von den Wolves. Hat damals fast keiner verstanden, diese Summe. Mittlerweile, wenn der wechselt, ist es das Doppelte, was du für den mindestens aufbringen musst. Auch schon wieder 6 Scorer gesammelt diese Premier League-Saison. Hier auch wieder erfolgreich gegen Everton. Toller Spieler.
Extrem starker Spielmacher, der hier vielleicht die größte Qualität mit Ball hat im Kader und sich einfach richtig gut ergänzt mit Wood, Elanga und Co. Und damit wollen wir auch dieses Jahr für uns abhaken. Wir bitten euch natürlich nochmal zum Jahreswechsel, wenn ihr dann reinhört, wahrscheinlich Anfang Januar uns zu folgen auf allen Kanälen, wo wir verfügbar sind. Da, wo ihr uns hört, gerne unterstützen mit Bewertung und Co. Auf Instagram vorbeischauen, Radio England FM. Freut uns immer sehr, da halten wir euch auf dem Laufenden auch so Richtung alles, was vielleicht rund um den Podcast passiert, wenn wir mal woanders unterwegs sind, gibt es das da zu sehen. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr richtig gut ins neue Jahr kommt und uns treu bleibt. Und wir freuen uns riesig, das weiterzuführen. Und in dem Sinne einen guten Rutsch und guten Start in 2025.
Neujahrsvorsatz vielleicht von euch, Radio England bewerben. Im Bekanntenkreis, unter Freunden, teilt den Podcast gerne mit anderen, die ihr mögt und von denen ihr wisst, dass sie die Premier League auch interessiert. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen und ansonsten hast du vollkommen recht. PayPal gibt es auch noch, wo man uns finanziell supporten kann und mithelfen kann, dass dieser Podcast hier so in der Form weiter bestehen bleibt. Den Link zum PayPal-Konto gibt es in der Folgenbeschreibung. Mir bleibt noch anzufügen, rutscht gut ins neue Jahr und wir hören uns dann auf der anderen Seite 2025 wieder. Bis dahin, alles Gute euch, macht's gut.
Ciao, ciao.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.